Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem dynamischen Podcast mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer. Und wenn wir das jetzt nicht vorher abgesprochen hätten, dann hättest du mir jetzt echt einen Schmunzler entlockt.
Ich befürchte, dass das Intro wahnsinnig schlecht ist.
Ja, es macht nichts. Aber wir sind drin im Podcast und können jetzt losquatschen. Was haben wir uns heute eigentlich vorgenommen? Weil ich habe keine Notizen und bei dir schaut es auch eher mau aus. Außer die gestohlenen Cashewnüsse liegt da nichts vor dir.
Nein, ich habe einen leeren Zettel mit ein paar handgeschriebenen Notizen, die mir jetzt vor 5 Minuten eingefallen sind. Eigentlich ist heute wirklich eine Episode, wo wir uns nicht vorbereitet haben, weil wir über dein großes Rennen sprechen wollen, das jetzt direkt vor der Tür steht. Und da sind wir natürlich spontan genug. Und du bist sowieso so in der Vorbereitung drinnen, dass du wahrscheinlich jetzt einen Monolog halten kannst, eine Stunde lang.
Ja, ich hoffe, das wird nicht von mir erwartet oder verlangt. Aber ja, wir reden jetzt über Three Peaks zum Zeitpunkt der Aufnahme. Nur mehr 2 Wochen weg und ich bin ein Frack, nervlich. Vorbereitung kostet mich richtig Nerven. Neben dem Trainieren und neben dem Arbeiten, das zehrt und geht ein bisschen auf Kosten meines sonstigen Privatlebens. Fußball-EM ist auch noch nebenbei. Das sind auch wieder, das ist auch wieder Zeit, die ich nicht habe, um mich vorzubereiten. Aber ja, es liegt da auf der Zielgeraden. Das Ende ist absehbar. Es werden immer mehr Dinge von der To-Do-List abgekackelt und langsam ergibt sich da ein schönes Bild, wo ich jetzt von Tag zu Tag immer besser schlafe.
Hast du den Dynamo schon bekommen? Deswegen auch das lustige Intro von Pancho Wheels, was du ihn, glaube ich, einspeichern hast lassen.
Ja, genau. Also wir haben ja groß Werbung gemacht und gesagt, wie super das läuft bei Pancho Wheels und dann habe ich mich jetzt nach dem letzten Drama mit meiner Lampe dazu entschlossen, jetzt auch mit Dynamo zu fahren. Habe sofort mit Pancho Wheels Kontakt aufgenommen und dann passiert das, was immer passiert, wenn das Rennen kurz bevorsteht. Naja, den Dynamo haben wir nicht lagernd. Aber, und das ist halt einfach das Coole an dem Service mit Pancho Wheels und dass das lokal ist und dass man da einen kurzen Weg hat, wo man telefonieren und Mails schreiben kann. Ich habe den dann online bestellt, direkt zu Pancho Wheels liefern lassen und 2 Tage später war das eingespeichte Laufrad mit Dynamo bei mir und das ist super.
Wir haben letztens schon mal drüber geredet, dass du jetzt auch halt quasi mit Dynamo erstmals fährst und ihr schon länger, ich habe jetzt auch mal mit batteriebetriebenem Vorderlicht Erfahrungen gesammelt. Und ich muss wirklich sagen, ich bin von Dynamo immer mehr Freund. Ich verstehe immer weniger die Nachteile, die er angeblich hat. Nämlich, dass er ein bisschen weniger Leistung quasi auf dem Asphalt bringt, weil er halt 2, 3 oder 4 Watt an Leistung quasi braucht, um Strom zu erzeugen. Oder die er in Strom umwandelt. Wobei, da gibt's ganz viele Berechnungen. Das sind alle sehr schwierig nachzuvollziehen für uns, wo wir jetzt nicht Mathematik-Genie sind. Und auch die Experten sind sich uneinig. Es ist nicht so einfach, das rauszurechnen, wie viel Watt Widerstand der Dynamo wirklich hat, weil es ändert sich zwischen 10 km/h, 30 km/h, 50 km/h, welches Licht angeschlossen ist, wie viel Abwärme und wie viel Wärme er tatsächlich umwandelt in Strom. Aber es ist irgendwo zwischen 2, 4 oder 5 Watt grob. Das ist der Nachteil und Vorteile sind eigentlich viel mehr, meiner Meinung nach.
Vor allem jetzt bei mir, bei so einem, das ist ja das erste Mal, dass ich so ein langes Rennen fahre und bis jetzt bei den Rennen, die ich gemacht habe, 1000 Kilometer, 2 Nächte, 3 Nächte, bin ich ganz gut gefahren mit meinen Batterielichtern, sofern sie dicht geblieben sind. Und es hat super funktioniert für mich, aber jetzt, wenn es so lang wird, man ist dadurch einfach ein bisschen autarker und man kann tagsüber andere elektronische Geräte laden, das Handy laden, die Powerbank laden und ja, ist weniger davon abhängig, immer irgendwas zu finden, wo man was anstecken kann. man ist nicht davon abhängig, dass man immer dran denkt, dass wenn man in ein Hotelzimmer reinfliegt und sich hinlegt, dass man alles ansteckt. Und das gibt mir jetzt in der Planung einfach so ein bisschen Sicherheit, dass ich einfach mir denke, ich muss jetzt nicht jedes Mal alle Kabeln raussuchen, alle elektronischen Geräte, alles anstecken, sondern wenn ich es mal vergiss, dann kann ich es tagsüber während der Fahrt laden.
Wir wollen ja gar keine Werbung machen, wir brauchen auch keine Werbung machen, aber wir haben wirklich gerade gerätselt, was die Vorteile von der Batterie sind, weil die Batterie ist schwer. Ich habe es jetzt nicht abgewogen, aber gefühlt ist sie schwerer als der Dynamo. Beziehungsweise wenn du vielleicht eine zweite Batterie mit hast, der Ersatzbatterie und auch das Ladegerät, weil du kannst das meistens nicht mit den Standard-Handy-Ladegeräte anstecken und laden, sondern du hast ein eigenes Ladegerät mit, damit der schneller geladen wird, der Lichtakku. Und das ist dann alles zusammen schon ein deutliches Gewicht, was du beim Dynamo in Wirklichkeit ersparst.
Ja, also das waren jetzt da einfach meine Überlegungen für dieses Rennen. Ich sehe natürlich schon, gerade das Licht, das ich gehabt habe, wenn es dicht ist, das ist extrem hell. Normalerweise sehr zuverlässig. Und auf kürzeren Rennen finde ich das schon ganz cool. Aber ja, jetzt, nachdem es jetzt bei mir nicht darum geht, 2 Watt zu sparen, die kann ich dadurch sparen, dass ich das Trikot zulasse und nicht aufmache. Mir ist es darum gegangen, einfach autark zu sein und ein bisschen einfach die Sicherheit, die wollte ich einfach haben.
Du bist schon einmal mit dem Radl von dir zu Hause, von Graz, nach Barcelona gefahren. Da ist im Urlaubsbetrieb, oder? Spaßmäßig. Wie lange warst du da unterwegs? Und kann man das ein bisschen vergleichen mit dem, was du jetzt vorhast, von Wien nach Nizza zu fahren?
Ja, also es war, während ich das gemacht habe, habe ich ganz viele Nachrichten bekommen. Ah, der trainiert für Three Peaks, weil Three Peaks ist immer Wien-Nizza beziehungsweise Wien-Barcelona, immer alternierend zwischen den Jahren. Aber das war da überhaupt nicht mein Gedanke. Ich habe da im Sommer plötzlich durch glückliche Fügungen ein Loch gehabt, wo ich Urlaub gehabt habe und Zeit gehabt habe. Und dann habe ich auf die Karte geschaut und habe gedacht, in 11, 12 Tagen, wo komme ich hin mit dem Radl? Und dann haben wir gesagt, fahren wir mal Richtung Barcelona und schauen wir mal, wie weit ich komme. Und bin dann in 10 Tagen nach Barcelona gekommen. Es war schon, also Urlaubsmodus, bin schon den ganzen Tag über Radl gefahren, aber es war jetzt kein Rennen. Also ich habe ausgiebig Mittag gegessen, habe mich reingesetzt in Lokale, bin für Eis stehen geblieben und habe, sobald es finster geworden ist, spätestens geschlafen. Also ich habe jetzt kein sehr gutes Licht mitgehabt, sondern wirklich nur so ein Licht, um gesehen zu werden. Also es war nie mein Plan, in der Nacht zu fahren. So war es Urlaubsmodus, aber ich bin schon tagsüber jeden Tag 6, 7, 8 Stunden gefahren.
Apropos Licht, und wenn wir schon vom Dynamo geredet haben, ist es vorgeschrieben, 2 Lichter mitzuhaben, oder ist es deine Entscheidung, wenn du auf Nummer sicher gehen willst?
Nein, es ist vorgeschrieben beim Three Peaks. Ich habe jedenfalls 2 Lichter dabei. Das angesprochene Dynamo-Licht und nachdem ich in Chile so gute Erfahrungen gehabt habe mit der Stirnlampe, habe ich jetzt eine sehr gute Stirnlampe, die als Ersatzlicht dient, aber natürlich auch super praktisch ist, wenn man in der Nacht irgendwas in den Taschen herumkramen muss oder eine Panne hat und am Radl was herumschrauben muss. Deswegen ist mein Ersatzlicht die Stirnlampe.
Ich hau jetzt einen Appell raus an alle Veranstalter. Bitte, spätestens wenn sich der Kraschitzer anmeldet, schreibt die Regeln um und schreibt ein zweites Licht vor, weil sonst besteht die Chance, dass er rückfällig wird und wieder mit seinem alten, kaputten Licht an den Start geht. Das war dann ganz entsetzt wieder, schreibt das, ich habe so ein Pech, mein Licht ist kaputt. Und alle denken sie, Alter, das ist seit 5 Jahren kaputt, haus endlich weg.
Es ist dann kein Pech mehr, aber am gewissen Zeitpunkt, ja, muss man sagen.
Aber Three Peaks, erstmals Dynamo-Licht und von dem her schaut das, glaube ich, ganz gut aus.
Ja, also ich bin, wie gesagt, Aufnahmedatum jetzt 2 Wochen vorm Start. Ich bin so weit in der Planung und in der Vorbereitung wie überhaupt noch nie. Also ich habe schon das ganze Kleinzeug, Sonnencreme, Zahnbürste, Zahnpasta, bla Blasenpflaster, diese ganzen kleinen Scheiß, was normalerweise so die Tage vor dem Rennen, was, das sind so Kleinigkeiten, man denkt, ja, ja, besorge ich schon auch. Und dann rennt man Drogerien und Supermärkte ab in den Tagen vor dem Rennen. Und diesen Stress, den wollte ich mir bewusst sparen und habe mir extra das ganz früh auf die To-Do-Liste geschrieben und das gleich abkackelt, weil am Weg zur Arbeit 5 Minuten in einer Drogerie stehen bleiben, es ist kein Aufwand, aber mit einer A4-Seiten langen To-Do-Liste am letzten Tag vor dem Rennen durch die halbe Stadt zu hirschen, das ist schon ein Stressfaktor. Deswegen bin ich, was das betrifft, wirklich zufrieden mit mir. Ich bin normalerweise ein Chaot, das ist so überhaupt nicht mein Zugang normalerweise, beziehungsweise habe ich auch selten die Zeit, das alles unterzubringen, aber diesmal habe ich es echt geschafft und das taugt mir ziemlich.
Gib uns bitte mal einen kurzen Einblick in die Routenplanung und in die Parcours beziehungsweise die Checkpoints, die vorgegeben sind, weil, wenn ich richtig informiert bin, es geht jedes Jahr von Wien weg nach Mariazell, oder? Der ist quasi immer gleich, der Startparcours.
Das kann ich gar nicht sagen, ob das jedes Jahr gleich ist. Er ist jedenfalls heuer gibt es einen fixen Startparcours von Wien nach Mariazell und es gibt einen Wellenstart. Also es starten nicht alle gleichzeitig. Und was total lustig ist an dem Start, ich finde es total sympathisch, die Startliste ist einfach alphabetisch sortiert, aber nach Vornamen. Und ja, es gibt im Prinzip keinen Grund, das nach Nachnamen zu sortieren. Also ich finde es total sympathisch und deswegen starten um 10 beginnt die erste Welle, alle mit dem Vornamen A und ich starte dann um 10.40, glaube ich. Also so im 10-Minuten-Takt starten dann immer größere Wellen.
Ist nicht im Ironman auch so, dass auf die Startnummern immer der Vorname dabei steht? Ich glaube.
Ja, aber ich glaube dann,
aber es ist sortiert sind es
dann, glaube ich, schon noch Nachnamen. Aber das finde ich halt total cool. Ich starte jetzt mit einem Haufen anderer Florians, weil ist ja doch ein recht häufiger Name.
Fährst du durch Graubart durch? Da sind ganz oft Three Peaks-Teilnehmer. Meine Eltern haben schon ein paar Mal Leute angefeiert und glaube ich auch immer mit dem falschen Namen angeredet, weil irgendwie der Tracker zeitverzögert geladen hat, aber jedes Jahr hat es mich als Spektakel.
Es liegt jedenfalls an der Route. Ich weiß nicht, ob ich durch Graubart durchfahre oder auf der anderen Murseite, aber liegt auf der Route. Und da kommen wir gleich zur Besonderheit beim Three Peaks oder zu dem, was halt beim Three Peaks ist. Es gibt fixe Parcours und fixe Checkpoints, aber dazwischen ist die Routenwahl frei. Und der erste Checkpoint ist in der Nähe von Monte Grappa. Und da gibt es zwei, ich denke, die allermeisten werden das auch so sehen, zwei logische, vernünftige Routen dorthin. Und da habe ich mich noch nicht ganz entschieden, welche der beiden ich nehme. Es sind beide möglich, es ist kein großer Unterschied. Es hängt halt davon ab, wie man weiterfährt.
Und ich glaube, es ist ja wichtig zu erwähnen, oder, dass du den vorgegebenen Parcours von beiden Richtungen fahren darfst oder in beide Richtungen. Ist das bei allen so oder ist das nur bei speziellen so?
Ich glaube, es ist bei allen so, aber beim Start- und beim Zielparcours macht es wenig Sinn.
Das stimmt. Aber Three Peaks hast du deswegen so, weil es drei Berge gibt, beziehungsweise drei Checkpoints auf irgendwelchen Bergen, dazu jeweils einen Parcours.
Nein, es gibt.
Und du kannst da, glaube ich, die Reihenfolge der Checkpoints unterschiedlich genau, fahren. Oder du musst nicht 1, 2, 3 fahren, du kannst zickzack fahren, 3, 2, 1 oder sonst irgendwie.
Die Reihenfolge der Checkpoints beziehungsweise Parcours ist auch nicht vorgegeben. Ich denke, das ist heuer, ergibt es einfach recht logisch, wie die drei zu fahren sind. Ich glaube, da werden wir nicht viel Variation sehen. Das war in den letzten Jahren ein bisschen spannender. Also jetzt rein vom Zuschauen, ich war da nicht drin in der Planung, aber heuer, so wie ich das beurteilen kann, und ich grübel jetzt doch schon recht lang über der Route, gibt es eigentlich nur eine logische Reihenfolge. Also die Wege zwischen den Checkpoints, da gibt es viele Varianten und da werden wir auch viele Varianten sehen und ich glaube, da werden wir auch ausgerissene, coole Sachen sehen. Nicht von mir, ich bin da eher konservativ unterwegs. Aber das war die Jahre davor, war das eben nicht so klar. Da hat es vor allem letztes Jahr hat es einen Parcours gegeben, den da war es hat es wirklich einen riesen Unterschied fürs weitere Rennen gemacht, ob man den anderen Parcours Nord-Süd oder Süd-Nord fährt. Aber ich glaube, heuer ist die Reihenfolge recht klar. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da viel ausgerissene Sachen sehen werden.
Der Monte Grappa ist ja, kann man sagen, nördlich von Udine.
Dort in der Gegend, ja.
Und Checkpoint 2, wo ist der?
Checkpoint 2 ist kein Parcours oder beziehungsweise ist einfach der Grimselpass, also die Passhöhe am Grimselpass und der dritte Checkpoint, aber ohne jetzt irgendeine Reihenfolge vorgeben zu wollen, ist der Planche de Belfi mit, also kennt man vielleicht von der Tour de France, Thibaut Pinot. und da gibt es auch einen Parcours und bei dem Parcours gibt es, glaube ich, auch nur eine logische Richtung, in der man fahren kann. Also beim Parcours über am Monte Grappa, da sind, so wie ich das beurteilen kann, würde ich sagen, beide Richtungen gleich gut möglich. Da sehe ich kaum einen Vor- oder einen Nachteil für die andere Runde. Aber beim anderen Parcours in den Vogesen ist die Richtung, glaube ich, ergibt sich einfach recht logisch.
Ich muss gerade schmunzeln, hin und wieder, wenn ich irgendwas Bildliches beschreibe, erinnerst du mich daran, wir sind ein Podcast und kein Video. ich möchte jetzt auch noch kurz erwähnen, falls es jemanden schon zu abgefreakt wird, weil er nicht unbedingt die Karten der Alpen komplett im Kopf hat, kann man entweder sich selber das jetzt anschauen und ich glaube Adventure Bike Racing.
Genau, oder einfach Three Peaks Bike Race googeln und dann ist es der erste Treffer und dann gibt es eine Komoot Collection, da sieht man die Parcours einzeichnet und den einen Peak.
Und der finnische Parcours ist ja auch speziell, weil der ist sehr lange. Da geht es mal eine richtig feine Auswahl über die ärgsten Pässe, oder?
Genau.
Richtung Côte d'Azur.
Er beginnt in Alpe d'Huez, aber oben. Also das heißt, man muss schon irgendwie nach Alpe d'Huez rauf. und dann geht es von dort nach Nizza, unter anderem auch über den Colombier. Der ist richtig hoch, ich glaube 2700 Meter. Und der ist erst jetzt, wo wir aufnehmen, vor 2 Tagen ist die Straße, die Passstraße geöffnet worden, weil so viel Schnee gelegen ist. Und nächste Woche würde die Tour de France drüber fahren. und es wird diskutiert, ob es möglich sein wird. Also wir werden sehen, wenn der Podcast raus ist, werden wir es gesehen haben.
Das Datum vom Start?
Ich starte am 6. Juli um 10.40 Uhr oder 10.03 Uhr oder 10.02 Uhr, irgendwo in der Gegend von 10 Uhr herum, in Schönbrunn.
Du interessierst dich auch für die Tour de France, mehr als ich. Das heißt, ich weiß es jetzt nicht, aber du wirst das wissen. Gibt es Potenzial oder Möglichkeit, dass ihr euch unterwegs in die Quere kommt, dass die Tour mal kurz stempeln muss, damit
ich durchkomme,
ein Bikepacker vorbeifahren kann?
Schaut, soweit ich das überblickt habe, nicht so aus. Die Tour de France startet ja in Italien diesmal. Und das Ziel ist auch in Nizza, aber erst 3 Wochen später und es gibt keine Überschneidungen, soweit ich das gesehen habe.
Ich kann mich erinnern an einen Textbeitrag, ich glaube es war ein Blogartikel von Adam Bierleck, von einem seiner Three Peaks Siege, wo er das genau beschrieben hat. Er ist irgendwo berob gefahren, war aber nicht mental drauf eingestellt und hat es nicht gewusst und plötzlich kommen halt immer mehr Menschen und Leute mit dem Radl und dann kommt halt irgendwann der Tross mit Begleitfahrzeuge und das Vorabfahrzeug und dann steht er halt quasi mittendrin in der Tour-Etappe und muss halt warten, bis das ganze Spektakel vorbeizogen ist und kann erst später weiterfahren. Also die Geschichte hat es nämlich schon mal gegeben, deswegen habe ich es jetzt angesprochen.
Ja, also ich habe das schon ganz am Anfang habe ich mir das angeschaut und bin zu dem Schluss gekommen, das sollte nicht passieren. Aber jetzt, was du sagst, vielleicht schaue ich nochmal genau drauf. Vor allem jetzt, wo meine Route langsam finalisiert ist.
Und es gibt ja Karenzzeit und wenn du 3 Wochen brauchen solltest bis Nizza, wo du dann die Profis triffst, dann warst du schon zu langsam.
Dann werde ich zu langsam gewesen sein, ja.
Und außerdem wollen wir ja demnächst in unserem Podcast noch ein bisschen was hören, wie es da gegangen ist. Weil wir haben uns das so ziemlich gut durchüberlegt. Es wird so sein, dass du dann aus Frankreich ein bisschen erzählst und ich dann quasi zum Transcontinental nach Roubaix mit dem Zug fahre und dass wir das dazwischen irgendwie schaffen, da noch einen Rennbericht von dir, zumindest einen ersten, zu kriegen und aufzunehmen. Und dann stürze ich mich ins Transcontinental-Abenteuer und im Nachhinein haben wir dann genug Zeit, um beides vielleicht nochmal im Detail aufzusprechen.
Ja, genau. Und dann haben wir uns auch, glaube ich, eine kurze Sommerverschnaufpause verdient, weil wir haben jetzt wirklich, wirklich viel Content geliefert und richtig viel produziert. Und ja, dann werden wir viel zum Besprechen haben danach.
Was für Three Peaks vielleicht noch spannend ist, was wir in der nächsten Episode, wo die Jana Kesenheimer zu Gast sein wird, dann auch nochmal besprechen, nämlich mit ihr, aber ich möchte es ja gern von dir wissen, nämlich warum hast du dich für Three Peaks entschieden? Was macht für dich sozusagen den Reiz aus? Was ist der Stellenwert von dem Rennen, der einen speziell macht?
Also ich glaube, der Stellenwert ist einfach dadurch ganz einfach beschrieben ist, dass das eins der Rennen ist, die wirklich innerhalb von wenigen Wochen ausverkauft sind, obwohl es über 300 Startplätze gibt. Das ist schon ein Wahnsinn, das ist schon ein Zeichen, dass das eins der Rennen ist, die es schon sehr lang gibt und die in der Szene einen hohen Stellenwert haben. Und was mich immer daran gereizt hat, so blöd das klingt, ist einfach der Start in Wien. Das macht einfach für mich die Planung und die Anreise so viel einfacher und gibt einfach so ein bisschen Sicherheit. Ja? Also das ist schon der Grund für mich. Vielleicht will man es dann zu perfekt machen, weil okay, wenn ich nach Chile fliege oder nach Ruanda, dann bin ich in Kigali und dann ist das mein Setup, was ich habe und was ich dort noch kaufen kann. Aber nach Wien, da kann ich wirklich alles daheim vorbereiten, alles herrichten, alles zigmal testen und dann in Wien am Start stehen.
Nur ein Gedankenexperiment, wie würde es da glaube ich gehen, wenn es in die andere Richtung ginge, wenn es in Nizza startest und quasi heimfährst nach Wien?
Ja, wäre sicher auch spannend, aber das hat dann schon wieder so diesen Charakter, dass man eben wegfliegt und dann mit dem, was man hat, zurechtkommen muss.
Ganz lustig, ich muss sagen, für mich ist das ein bisschen anders. Ich finde es nämlich gerade die Tage vor dem Start finde ich immer so schön und irgendwie auch wichtig für mich persönlich so zum Vorbereiten, weil ich dann nämlich nicht mehr daheim bin und dann weiß ich, jetzt ist alles anders, jetzt ist irgendwie Ausnahmezustand im positiven Sinn. Jetzt habe ich nicht mehr meine Routinen und meine Gewohnheiten von daheim, die nicht mit Radlfahren oder mit Radlrennen was zu tun haben, sondern jetzt bin ich wirklich für mich allein ganz woanders und kann mich ausschließlich aufs Rennen konzentrieren und alles andere blende ich aus. Wenn ich daheim in der Früh aufstehe und noch zu Mittag ist und am Nachmittag fahre ich irgendwo hin zum Start, dann fühlt sich das an wie so ein normaler Tag. Da fällt mir so ein bisschen der Nervenkitzel die Tage davor.
Ja, das kann ich nicht sagen. Also bei mir ist der Nervenkitzel jetzt schon seit Wochen auf einem recht hohen Home Level. Aber ja, ich glaube, es hat so beides seinen Reiz. Also wenn man halt wegfliegt, weit weg, dann verschiebt sich das einfach eine Woche nach vor, denke ich.
Hast du grobe Bedenken? Hast du vor irgendwas besonders viel Respekt? Ein bisschen Angst vielleicht sogar?
Ich habe Respekt, falls wirklich große Hitze kommen sollte. Das weiß ich einfach, das ist einer meiner richtigen Schwachpunkte. Ich vertrage große Hitze ganz schlecht. Ich muss da wirklich aktiv auf mich schauen, mich zurücknehmen, schauen, dass ich nicht übertreibe, dass ich da gesund bleibe. Das ist meine größte Sorge. Ich hab eine gute Strategie. Ich glaube, ich weiß, wie ich damit gut umgehen kann. Aber wenn es wirklich tagelang 40 Grad hat und es ist in Mitteleuropa inzwischen einfach nicht mehr ausgeschlossen und wenn es in der Nacht nicht abkühlt, dann kann es sehr schwierig sein für mich. Was jetzt speziell ist, vor allem weil heuer der Grimselpass zu befahren ist, dass gerade jetzt, wo wir aufnehmen, Andermatt in der Schweiz komplett von der Außenwelt abgeschnitten ist. Da waren Felsstürze, da war Überflutung, Überschwemmung. Die Straßen dort sind gerade nicht passierbar. Und wenn sowas passiert, ob ich da on the fly während dem Rennen gute Entscheidungen treffen kann und die Route umplanen können werde, das wird sich auch zeigen. Das sind so die zwei Punkte.
Ich wollte nämlich gerade nochmal fragen, ob die Hitze vielleicht gar nicht das größte Problem ist, weil du bist ja in den Bergen, du kommst regelmäßig auf 2000 Meter oder höher nach oben, du wirst dir dann doch ein bisschen kühler und luftiger und windiger, aber halt, wo große Hitze ist, sind ja meistens große Unwetter.
Ja, aber ich bin tatsächlich so, ich fahre gern im Regen, auch wenn wir jetzt die letzten Folgen immer nur gejammert haben, aber ich fahre gern im Regen und mir ist lieber, wenn es ein bisschen regnet und dafür kühler ist, als es hat stundenlang über 40 Grad.
Worauf freust du dich dann am meisten?
Ich freue mich auf viele Gegenden, die ich nicht kenne. Also wie ich damals nach Barcelona gefahren bin, da bin ich eine ganz andere Route gefahren. Das wird mich, also da werde ich, die Route werde ich überhaupt nicht kreuzen. Und sobald ich am Gardasee vorbei bin, werde ich in ganz vielen Gegenden unterwegs sein, wo ich noch nie war oder wo ich noch nie mit dem Radl war zumindest. Also vor allem die Vogesen kenne ich gar nicht. Die Schweiz kenne ich eigentlich auch kaum. Also ganz wenige Flecken der Schweiz, die ich kenne. Und da die Schweiz komplett zu durchqueren, habe ich auch noch nie gemacht.
Und du hast vielleicht schon eine Lösung für Handy, SIM-Karte, Internet im Ausland, in Nicht-EU-Ausland?
Das habe ich auch schon. Das ist auch was 15 Minuten Arbeit ist. Und weil es so wenig Arbeit ist, lassen wir es normalerweise bis zum Schluss liegen. Diesmal habe ich es schon erledigt.
Du hast gesagt, du kennst die Strecken ob dem Gardasee kaum. Bis zum Gardasee offensichtlich schon recht gut. Hast du da irgendwelche guten Erinnerungen, so Ankerpunkte, wo du sagst, hey, dort ist es schön, da habe ich schon ein cooles Erlebnis gehabt. Dort kann ich mir an irgendwas festhalten, gedanklich?
Ja, also um den Gardasee kenne ich mich ein bisschen aus, da war ich schon ein paar Mal Radfahren so.
Im Stau?
Ja, auch im Stau, in der Tunnelkette, in Lebensgefahr. Aber nein, ist wunderschön zum Radfahren schon und da rundum kenne ich mich ein bisschen aus. Und was natürlich sehr viele wahrscheinlich kennen werden, ist der Alpe Adria Radweg, also von Tavis bis Udine oder Grado. Und das liegt natürlich auf der Hand, vielleicht, wenn man zum Monte Grappa will, dass man diesen Radweg vielleicht fährt oder vielleicht auch gerade deshalb nicht, weil man den Radweg kennt. Da möchte ich nicht zu viel verraten. Und die andere Variante, wie man dorthin kommt, über Lienz und Bozen auf die andere Seite vom Monte Grappa, die kenne ich auch schon. Also das bin ich auch schon bikepacking-mäßig dorthin gefahren. Also die zwei Varianten kenne ich und eine der zwei Varianten wird es dann wohl werden zum ersten Parcours.
Ist das wie beim Transcontinental, dass quasi Stillschweigen vereinbart wird über die Streckenplanung, damit man nicht sich austauscht oder von anderen was abschaut oder sie irgendwie Ideen quasi stüht, unter Anführungszeichen?
Was wie beim Transcontinental ist, ist, dass die Regeln sehr vage sind und deswegen möchte ich da auch mich gar nicht in die Verlegenheit bringen, da große Routenplanungstipps vorzugeben.
Jetzt, abgesehen von diesen Rennen, aber allgemein gibt es ja im Offroad-Bereich gibt es nie Routen zum Selbstplanen, bin ich da richtig? Weil es einfach ein bisschen Sicherheitsthema ist und da ist man im Gelände unterwegs und da will man nicht, dass sich irgendjemand komplett verrennt oder so. Ich glaube, es gibt wirklich nur Offroad-Rennen, Mountainbike oder Gravel, wo die Routen fix ist. Selbstplanen gibt es immer nur bei Straßenrennen.
Jetzt, was du sagst, stimmt, ja. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Das ist mir jetzt so aufgefallen und auf der Straße ist es ja immer so, dass es gewisse Straßen gibt, die halt gefährlich sind oder vielleicht ungünstig, weil Schwerverkehr und Transitverkehr, was auch immer, oder eng und unübersichtliche Kurven, unbeleuchtete Tunnels, es gibt viele Straßen, die irgendwie gefährlich sind und da gibt es jetzt schon, mir kommt vor, immer mehr Menschen, die sagen, hey, diese Geheimnistuerei ist eigentlich ein Sicherheitsthema und es wäre doch irgendwie sicherer, gerade wenn man so ein bisschen gefährliche Stellen einfach diskutieren kann und wenn man über das reden kann, wenn man das nicht geheim halten muss. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Momentan ist es halt noch so, dass man quasi die Route für sich behält.
Ja, ich finde es auch schon spannend, wenn man sagt, das Unsupported beginnt schon bei der Routenplanung. Ja. Weil man weiß einfach auch, wie schnell sich der Sport jetzt in den letzten Jahren kommerzialisiert hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendjemand dann anfängt, seine Routen zu verkaufen oder irgendwie die Routen unter der Hand gehandelt oder gedealt werden in irgendeiner Art und Weise. Und,
klingt sehr dramatisch, wenn du Routendealer bist.
Ja,
also, in einem finsteren Park.
Und das kann zwei Effekte haben. Entweder, dass der Sport noch exklusiver wird und wie er eh schon ist. Also wir reden natürlich schon davon, dass der Sport sehr inklusiv ist und jeder kann es machen und viele können es sich leisten, aber es kann sich nicht jeder leisten. Und diese Spezialisierung, die trifft dann halt schon die sich eher weniger leisten kann als erstes und am härtesten. Und wenn das dann auch schon so früh beginnt, dann sehe ich das schon kritisch. Und wenn man keine Routenplanung machen will, dann kann man sich immer noch entscheiden, ein anderes Rennen zu fahren. Es gibt genug Rennen mit fixer Route.
Es soll keine Dienstleistung zum Beispiel werden, dass jemand, wo das in Auftrag gibt, hey, ich bezahle da irgendwie etwas und dafür bitte eine perfekte Route mit 3 Optionen und 4 Alternativen für jedes Wetter.
Genau. Also das soll schon noch Teil des Unsupported sein, ja.
Hast du die auf Komoot Vorschläge verlassen?
ich bin ja noch lange nicht fertig, aber ich arbeite mit 3 Routenplanungsapplikationen und nachdem wir von keiner gesponsert werden, kann ich es auch sagen, mit Strava, Komoot und tatsächlich Google Maps. Google Maps wird immer besser. Auch bei Radfahrrouten. Aber was natürlich einfach sehr gut funktioniert, ist Google Maps mit Autoroute und einfach angeben ohne Mautstraße, weil Mautstraße sind meistens Autobahnen und das sind die einzigen Straßen, die man mit dem Rad normalerweise nicht benutzen kann. Man muss das dann schon immer gegenchecken, aber auch die Höhenmeterangaben auf Google Maps funktionieren überraschend gut und was dem Robert Müller zum Verhängnis worden ist, aber auf das ich mich trotzdem relativ verlasse, ist die aktuelle Straßen- und Verkehrslage. Also normalerweise werden so Sperren und Umleitungen sofort angezeigt.
Ich finde, Komoot ist zum Zusammenbauen dann eine gute Möglichkeit, aber ich würde auf keinen Fall niemals einen Routenvorschlag akzeptieren. Ich würde wirklich mir auf alle anderen Plattformen sozusagen die Idee holen und die Route überlegen und durchprobieren und dann auf Komoot händisch quasi Punkt für Punkt nochmal nachbauen, weil halt irgendwie das Handling, finde ich, dann gut ist. Du kannst die Routen sortieren, du hast die Collections, du kannst vom Handy aus die Navigation starten und mit Google Maps ist das halt schwierig, dass du irgendwas ablegst und speicherst und archivierst.
Genau, und du kannst die Komoot dann natürlich auch offline, was sehr viel Akkusport. Google Maps, wenn man das offen hat am Handy, dann ist der Akku in kürzester Zeit aufgebraucht. Hilft der Dynamo auch nicht und das ist natürlich zum Navigieren selber auch nichts und von Google Maps kriegt man es auch schwer auf seine Head Unit.
Aufs Garmin oder was auch immer man verwendet.
Genau.
Ja, aber falls es für jemanden interessant ist, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man Zeit damit verbringt. Man kommt immer wieder auf Sachen drauf, man lernt mit den Programmen, mit den Plattformen umzugehen. es ist auch immer gut, wenn man mehrere beherrscht, nicht nur eins, wenn man ein bisschen einen Gegenvergleich hat und wenn man halt im ja, Fall der Fälle, dass man sie verfahrt, dass irgendwas gesperrt ist, dass man unterwegs schnell umplanen muss, da ist einfach gut, wenn man sich damit viel beschäftigt hat, dann ist man einfach schneller und sicherer beim Improvisieren.
Genau, und was ich noch erwähnen möchte, ist, was ich sehr cool finde, ist einfach diese Strava Heatmap. Ich weiß nicht, ob das nur in der Premium-Version geht, aber
in meiner Gratis-Version geht es auch.
Vor allem die Global Heatmap, da sieht man einfach, und wenn man dann eine Straße findet und da ist kein einziger oranger Strich, das heißt, da ist noch nie irgendjemand mit einem Fahrrad drüber gefahren, dann ist es schon ein Hinweis darauf, dass es da vielleicht entweder nicht geht oder nicht sehr gescheit ist.
Wenn man der Erste sein will, dann sucht man sich die Strecken aus. Dann wird man wahrscheinlich nicht der Schnellste sein oder nicht der Glücklichste.
Ja, also in meiner wilden Fahrradbotenzeit, es hat in Graz lang eine Baustelle gegeben, da ist die Südspange, eine Tunnelunterführung gebaut worden. Und als da dann endlich asphaltiert war, aber noch nicht für den Verkehr freigegeben, sind wir da durchgefahren und haben ein Segment erstellt und die COM geholt. Und die steht noch immer, weil seitdem die Straße freigegeben ist für den Verkehr, ist dort Radfahren verboten.
Stark. Vielleicht reden wir noch kurz oder erzähl uns bitte noch kurz, hast du auch einen Gaskocher mit und einen Kochtopf mit Kettenwachs drinnen? Oder wie machst du das von der technischen Seite her?
Also ich habe altbewährte Technik, kann ich nicht sagen, mit einem brandneuen Fahrrad, aber ich habe eine gewachste Kette und werde also eine frisch gewachste Kette, die wird kurz vorm Start montiert und dann wird sie noch kurz eingefahren und dann werde ich unterwegs mit Dry Fluid arbeiten. Und wenn das auch nichts mehr hilft und wenn das auch herunten ist und die Flasche leer ist, dann fahre ich in irgendein Radlgeschäft und kaufe ein ölbasiertes. Und der Franz gehört Gott sei Dank nicht zu.
Ja, aber der Robert Müller hört zu. Und ich kann sagen, wenn die Ketten quietscht, ist auch wurscht. Ganz am Schluss vom Rennen, weißt du? Es ist egal. Also, solange wie es geht, gut gepflegte Kette ist super, aber es ist einfach komplett egal, wenn sie am Schluss nicht mehr gut benannt ist. Du musst dann halt irgendwie ins Ziel kommen.
Und ansonsten kann ich auch an meinen Papa verweisen, der ja am Campingplatz früher eine Radwerkstatt betrieben hat, mehr oder weniger, und der schwört ja auf Butter bzw. Olivenöl. Das funktioniert auch.
Und mit den Taschen bist du zufrieden oder machst du jetzt ein Upgrade, weil du warst das letzte Mal bei Weitem nicht so lange unterwegs. Das heißt, du wirst jetzt sicher mehr Gepäck mitnehmen. Brauchst mehr Platz?
Nein, brauche ich gar nicht. Ich habe ein paar coole Hacks für mich entdeckt. Also ich fahre wieder mit der Arschrakete, die ich beim Racker gefahren bin, die Frameback vom Racker, aber jetzt kommt die Oberrohrtasche dazu und dabei wird es bleiben, weil ich doch besseres Wetter erwarte und jetzt doch mit ein bisschen einer zwar Regenausrüstung, aber eher die für den Sommer als die für 2 Grad unterwegs sein werde. Das heißt, die Neoprenschuhe werden da daheim bleiben. Ich werde Regenhose werde ich trotzdem mitnehmen, Regenjacke, die dicke, aber weniger dickes Gewand, weniger warmes Gewand, und da sollte ich mit den vorhandenen Taschen auskommen.
Das heißt, du setzt wieder auf die Cyclite-Taschen.
Ganz genau.
Du darfst es mit ein bisschen mehr Stolz und Inbrunst sagen.
Genau,
weil die statten dich aus und
ich werde
Hauptsponsor.
Du hast mich nach einem Upgrade gefragt und ich habe das so verstanden, ob ich mehr und größere Taschen nehmen werde, die ich habe von Cyclite, die sehr innovativ und sehr cool sind, aber ich fahre mit denen insofern erprobten, also mit der kleinen Arschrakete, ich glaube, die hat nur 4 Liter, und der kleinen Frameback, weil ich doch inzwischen schon ganz gut gefeilt habe an meinem Setup und ich glaube, dass ich damit gut auskommen werde.
Ich glaube, es ist wahnsinnig spannend und ich freue mich echt schon drauf, dass ich dir da die Daumen drücken kann und zuschauen kann, wie es da geht. Updates wirst du selbst machen oder soll ich für dich ein bisschen was machen? Das haben wir auch schon mal gehabt, wenn du ein bisschen, ich will nicht sagen zu faul, aber wenn es dir einfach, wenn es dich stört in deinem Radlfahren,
ja,
selbst was zu posten.
Es gibt Momente, da kann man ganz viel seine Hände am Handy haben und da hat man auch den Finger frei, dass der Fingerabdrucksensor auslöst. Aber es gibt auch Momente, wo man mit dicken Handschuhen oder mit Regenhandschuhen durch den Schüttregen fährt. Da hat man anderes zu tun, als zu posten. Ich werde schon versuchen, selbst was zu machen, aber du wirst natürlich auch ein paar Updates machen.
Ja, und für mich geht es dann bald zum Transcontinental Race nach Roubaix zum Start. Da werden wir in der nächsten Episode mit der Jana Kesenheimer noch aufnehmen. Sie bereitet sich auch gerade vor. Das wird das erste Mal sein, dass Diana und ich im selben Rennen am Start stehen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, und Flo, alles Gute.
Danke. Also, wenn die Folge rauskommt, stehe ich morgen um 10 Uhr am Start.
Ja. Und du nimmst bitte das Mikrofon mit, oder? Damit wir direkt aus Frankreich dann hören können, wie es da gegangen ist.
Ja, ich nehme das Mikrofon natürlich nicht mit. Da haben wir gerade drüber geredet, wie mein Setup sein wird. Mikro hat da keinen Platz.
Ja, du hast nur eine Trikottaschen, was ist los?
Aber ich werde in Nizza abgeholt und da wird das Mikro dabei sein und da hoffentlich, da werden wir Zeit finden und eine schnelle Internetverbindung und dann werden wir remote übers Rennen sprechen.
Bis bald.
Podcast-Werkstatt.